Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserem Weihnachtsgottesdienst heute. Für die, die mich noch nicht kennen, ich weiß es nicht genau, ich glaube, die meisten kennen mich. Ich bin hier für die Seelsorge zuständig mit in der FEG und darf heute die Weihnachtspredigt halten. Außerdem arbeite ich im Seelsorgebereich und in der sozialen Betreuung in einem Altersheim. Und am Freitag hatte ich da so eine Nachmittagsrunde gemacht, auf einem Wohnbereich und die alten Leute um mich rum. Und ich habe so ein bisschen was zu Weihnachten gemacht. Ein Weihnachtsquiz, wir haben Lieder gesungen, uns ein bisschen von unseren Bräuchen und Traditionen erzählt, die wir mit Weihnachten in Verbindung bringen. Und ich habe dann mal gefragt, weshalb wir uns eigentlich an Weihnachten beschenken. Weshalb es Geschenke an Weihnachten gibt. Und da kamen dann die unterschiedlichsten Antworten. Ich habe das ein bisschen gemacht wie Christina, wann ist Weihnachten? Weshalb beschenken wir uns zu Weihnachten? Und da kam dann, ja, das ist eine gute Tradition, das ist ein Familienfest. Wir wollen uns gegenseitig unsere Liebe zeigen, deshalb beschenken wir uns und machen uns auch ganz viele Gedanken um die Geschenke. Das Fest der Liebe, deshalb. Und so ging es hin und her und ich dachte immer, na, wann kommt denn jetzt der eigentliche Grund des Schenkens an Weihnachten? Und ich war sehr, sehr erstaunt, dass nicht mal mehr die ältere Generation, also es waren wirklich keine Leute um mich rumgesessen, die unter 80 waren, den wahren Grund des Schenkens zu Weihnachten mir nennen konnten. Fand ich befremdlich, weil ich dachte, na, da wird doch wahrscheinlich jetzt kommen, naja, weil Gott uns das größte Geschenk an Weihnachten gemacht hat. Im Römerbrief steht es schon, in Römer 8, Vers 32. Gott, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist der Grund des Schenkens. Gott schenkt uns seinen Sohn, das allergrößte Geschenk, was Gott uns machen konnte. Und ich habe mich total über dieses Bild gefreut, was jetzt seit, also mir fiel es auf jeden Fall gestern total auf, was der Norbert Denzel, der auch in unsere Gemeinde geht, gemalt hat. Weil das genau das ausdrückt, Geschenk und das T hat er dann als Kreuz gezeichnet. Wir haben es vorhin auch schon mal gehabt, Krippe und Kreuz gehören zusammen. Weihnachten ohne Erlösung und ohne Ostern ist nicht denkbar. Und ganz schön in Gold dieser geschwungene Schriftzug Liebe, der mit dem E dieses Kreuz umfasst und mit dem L. Liebe ist es, die uns dieses große Geschenk an Weihnachten macht. Wir haben gesungen, Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Wurde Gott arm für uns. Das ist ein ganz wunderschönes altes neues Lied. Wir hören nachher was von einem alten Lied. Dieses alte Lied, das wird Christus Hymnus genannt. Und so in der Vorbereitung, mir war irgendwie, seit ich das mit Weihnachten und dem Weihnachtsgottesdienst verinnerlicht habe, dieser Christus Hymnus. Ein Hymnus ist ja ein feierlicher Preis- und Lobgesang. Wir kennen es von den Nationalhymnen, die immer wieder gesungen werden. Feierlich, manche legen die Hand aufs Herz. Gucken da ganz feierlich. Oder wenn dann Siegerehrung ist bei einer Olympiade und dann die Deutschen oder sonst jemand auf dem Treppchen steht und seine Hymne hört, da fließen manchmal auch die Tränen. Weil so eine Hymne was Bewegendes ist. Die bringt Begeisterung zum Ausdruck. Und so eine Hymne, die steht im Philipperbrief. Und als ich mich so damit beschäftigt habe und nachgeguckt habe, wurde mir immer bewusster, das ist so ein ganz untypischer Weihnachtstext. Die meisten predigen über diesen Text aus dem Philipperbrief zu Ostern. Und wir nehmen heute zu Weihnachten. Aber es gehört ja zusammen. Paulus schrieb den Brief an die Philipper, wahrscheinlich so um 55 nach Christus, aus der Gefangenschaft. Wir wissen nicht genau, ob er in Ephesus oder Caesarea oder in Rom gefangen gehalten wurde, aber er war gefangen. Und Philippi war die erste Stadt, die in Europa vom Evangelium erfasst wurde. In Philippi war diese Lydia, diese Purpurkrämerin, die Paulus angesprochen hatte. Philippi war eine mazedonische Stadt, eine blühende Stadt, die auf Philippus, den Vater von Alexander des Großen, zurückging. Und dieser Hymnus, dieser Christus-Hymnus wurde wahrscheinlich früher öfter gesungen. Also wirklich auch als Hymne gesungen in der alten Kirche, weil er wirklich so aufgebaut ist wie ein Lied. Er hat eigentlich zwei Strophen, die jeweils aus drei, ja, bei uns drei Bibelversen bestehen. Er ist rhythmisch aufgegliedert und es sind Parallelismen drin. Und ich lese uns jetzt mal den Text. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Der Christushymnus. Gott wurde arm für uns. Normalerweise sieht für uns Karriere oder Ruhm so aus, dass wir die Leiter von unten nach oben klettern, dass wir immer eine höhere Position einnehmen. Und keiner, und ich gehöre da auch dazu, gibt gerne einen Stand her, den er schon mal hatte, geht gerne darunter. Auf jeden Fall nicht freiwillig. Wenn wir von so Managern hören, die dann eventuell ihren Posten verlieren, dann aus Missmanagement oder dass sie irgendwas falsch gemacht haben, dass sie das Finanzamt betrogen haben oder was auch sonst letztendlich die Schuld ist, dass man absteigen musste. Aber hier steigt einer freiwillig ab. Ganz freiwillig. Wenn ein König so inkognito auftritt, ich habe mir auch mal überlegt, wie ist das, wenn Könige inkognito auftreten? Das war, meistens gab es zwei Gründe. Entweder wollten sie sich mal für ganz kurze Zeit unter das Volk mischen, um herauszukriegen, wie es dem Volk geht oder was die von ihnen reden. Oder aber sie wollten mal so richtig die Puppen tanzen lassen. Sie wollten mal über die Stränge schlagen, sich vergnügen. Und weil Adel ja verpflichtet, ging man inkognito, damit es keiner merkte. Aber so ist es hier nicht. Da ist einer, der ist Gott gleich, der steht mit Gott auf einer Stufe, der hat alle Macht und er nutzt diese Macht nicht zum eigenen Vorteil aus. Wir haben es vorhin auch gehört und im Johannesevangelium steht es am Anfang, dass am Anfang das Wort war und das Wort bei Gott war. Und der, der das Wort war, der war Gott. Und durch ihn ist alles entstanden. Ohne ihn ist nichts entstanden. Und dieses Wort wurde Mensch. Ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, haben wir heute schon gehört. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie sie nur der Sohn besitzt. Er, der vom Vater kommt. Christus. Der verzichtet auf dieses königliche Dasein, auf dieses im Himmel sein, auf diese Macht, auf diese Ehre, auf diesen Reichtum und wird Mensch. Und er wird ein Diener und er stellt sich auf die gleiche Stufe wie ein Diener, wie ein Sklave. Er wurde Mensch wie andere Menschen. Und das ist das, was wir nicht verstehen können. Gott und Mensch. Und weshalb tut Gott so etwas? Jetzt können wir leicht sagen, ja, hier steht ja aus Liebe, aber das ist es, wirklich Liebe. Und es fiel Gott nicht leicht, Christus nicht leicht. Er gab alles, alles daran, um uns zu retten. Eigentlich sind wir Menschen als Gegenüber Gottes geschaffen. Wir sind Gegenstand gegenüber seiner Liebe. Gott wollte uns nah sein, Gott wollte Beziehung zu uns. Und er gab uns einen Willen. Und auch eine Möglichkeit, uns zu entscheiden. für ihn oder gegen ihn, sonst wären wir ja Marionetten. Der Mensch lebte ursprünglich mit Gott in einer totalen Verbindung und Einheit. Mit ihm zusammen redeten sie, tauschten sich mit ihm aus. Aber der Mensch wollte letztendlich mehr, höher, weiter, sein wie Gott. Und das bedeutete die Trennung. Der Mensch tat nicht, was Gott ihm sagte. Wir kennen es vom Sündenfall. Und wir haben es gehört bei unserem Glaubenskurs, wir leben jenseits von Eden seither. Wir sind aus dem Paradies verbannt. Von nun an muss der Mensch letztendlich, ja, kann er nicht mehr in der Nähe Gottes leben. Es gibt jetzt Krankheit, Tod, Not und Leid. Wir sind getrennt von Gott. Das ist die Sünde, diese Trennung von Gott. Sünde aus dem mittelhochdeutschen Sund, ein Graben, so wie der Öresund zwischen Dänemark und Schweden liegt. So ein Sund liegt da dazwischen. Aber alle Menschen haben Sehnsucht danach, mit Gott wieder so vereint zu sein. Jeder. Egal aus welcher Kultur und Ecke sie kommen. In Prediger 3 steht es nämlich. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir möchten wieder mit ihm verbunden sein. Wir möchten diesen Graben überwinden. Aber wir verfehlen das Ziel. Wir kriegen es nicht hin. Jede Religion ist letztendlich der Versuch, mit Gott wieder in Verbindung zu kommen. Aber wir schaffen es nicht. Mit eigener Leistung und mit eigenem Anstrengen, wir schaffen es nicht. Und jetzt kommt Gott zu uns. Das ist das ganz Besondere. Er schreitet auf uns zu. Er will Beziehung zu uns. Und im Hebräerbrief, in Hebräer 1, 1 bis 4 steht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Auf die Propheten, die Schriftgelehrten, die Theologen, wurde nicht so gehört, die immer wieder dazu aufgerufen haben, kehrt doch um, glaubt an Gott, tut, was er euch sagt. Und Gott sah, dass die Menschen immer weiter auf den Abgrund zusteuerten. Sie haben es einfach nicht geschafft. Der sandte seinen Sohn. Ich habe mal eine ganz schöne Geschichte von Arno Backhaus gehört, die mir das so ein bisschen nahegebracht hat. Arno Backhaus ist bekannt, dass er so ein bisschen unkonventionell predigt und gewisse Dinge aufgreift. Und er erzählte die Geschichte von einem Oberförster. Und dieser Oberförster, der hatte eine seltsame und seltene Ameisenart in seinem Revier. Die hatten bei ihm sich da eingenistet, haben einen großen Ameisenhaufen gebaut, nahe eines Baches. Und die waren unter Naturschutz. Und dieser Förster war stolz, in seinem Revier diese Tiere zu haben. Er ging immer wieder her, er guckte, wie sie sich weiterentwickeln, ob alles in Ordnung wäre. Aber es gab dann einen Beschluss der Forstbehörde, dass ein kleiner Staudamm oberhalb dieses Bereichs, wo diese Ameisen ihren Bau hatten, geflutet werden sollte. Er wusste ganz genau, wenn er diesen Staudamm, wenn der geflutet wird, wird der Ameisenbau überflutet. Die Tiere werden sterben. Und er sagt sich, das kann ich doch nicht zulassen. Ich kann diese Tiere doch nicht sterben lassen. Das war doch das ganz Besondere in meinem Wald. Was kann ich jetzt tun? Und er geht zu den Ameisen, er beugt sich runter. So dieses Größenverhältnis finde ich auch ganz interessant. Und er flüstert ihnen zu. Hey, ihr lieben Ameisen, macht euch weg hier. Demnächst wird hier wirklich eine große Flut kommen und ihr werdet alle dabei sterben. Aber die Ameisen wuselten weiter und haben nichts getan. Der Förster geht weiter, weil er so stolz auf die Ameisen war. Er nimmt eine Schaufel mit sich und er trägt diesen Ameisenhaufen ab und setzt ihn anderswo an einer erhöhten Stelle wieder ab, wo kein Wasser hinkommt. Den Tieren machte das nichts aus. Die wurden immer nur noch fleißiger und schleppten alles wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz. Also diese Umsiedlung hatte auch nicht geklappt. Immer wieder haben sie sich auf diesen Platz gesetzt, beim Bach. Da sagte sich der Förster, es hat alles keinen Sinn. Was könnte diesen Ameisen helfen? Und er sagte sich, ich müsste selbst zur Ameise werden, um mit ihnen reden zu können, damit sie mich verstehen. Gott, Christus, wurde zur Ameise für uns, wenn wir so das Größenverhältnis. Er wird Mensch, um mit uns zu reden, um uns nah zu sein, um uns zu retten. Und da verlässt er diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, diese Macht. Und es wird ihm kein goldener Thron bereitet, es wird ihm kein roter Teppich ausgebreitet. Er wird geboren in einem Stall, als kleines, hilfloses Menschenwesen. Und trotzdem bleibt er Gott. Das ist das, was wir nicht verstehen können. Gott und wahrer Mensch. Jesus kann Wunder tun. Später, als er erwachsen war, heilt er Menschen. Er weckt sogar Menschen vom Tod. Er stillt einen Sturm. Er kann aus Naturgewalten sind ihm untertan. Darin zeigt sich seine Göttlichkeit. Das wurde Jahrhunderte vorher schon angesagt, dass da einer kommen wird. 800 Jahre vorher in Jesaja, da wird gesagt, da wird einer kommen, der euch retten wird. Der wird Blinde sehend machen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden rein. Das ist er. Der Messias. Sogar von Bethlehem ist in Zacharia die Rede. Da kommt einer, der wird euer Retter sein. Aber so hat man sich ihn nicht vorgestellt. Er kommt auch nicht nur zu einer Stippvisite oder zu einem Staatsbesuch, sondern er wird Mensch, er wird richtig geboren und macht alle Stadien eines Menschen durch. Als kleines Kind abhängig von der Fürsorge, der musste die Windeln gewechselt kriegen, wie jedes irdische Kind. Laufen lernen, essen, trinken, hat er einen Beruf erlernt. Und das tat er alles freiwillig. Er hätte jederzeit Nein sagen können, aber er sagte Ja. Er wusste auch schon genau, wo es hingeht, und er sagte Ja. Und jetzt kommt der zweite Teil unseres Christushymnus. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb wie ein Verbrecher. Im Alten Testament lesen wir mal im 5. Mose 21, dass verflucht ist, wer am Holz hängt. Da steht, wenn jemand eine Sünde getan hat, die des Todes würdig ist und wird getötet und man hängt ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist verflucht bei Gott. Gott, Gottes Sohn. Am Holz, verflucht. In Jesaja 53 lesen wir, er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Dazu sagte er freiwillig Ja. Gott stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz. Deshalb können wir Krippe, Geschenk, Kreuz nicht voneinander trennen. Im Garten Gethsemane wird uns das nochmal so deutlich, wo er ringt, Herr, lass doch diesen Kelch an mir vorbeigehen. Das ist das Menschliche an Jesus. Er weiß ja genau, was auf ihn zukommt, wie furchtbar dieser Tod sein wird. Und er ringt sich durch, gehorsam zu sein und zu bleiben. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er sagt Ja zu uns. Wer gestern Abend da war, der hat dieses Gedicht von Kurt Marti, einem Schweizer Theologen und Dichter, gesehen. Das habe ich uns jetzt einfach nochmal eingebaut, weil das fand ich so eindrücklich. Das heißt, und der sagte Ja. Geburt. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung. Und die mich zeugten, wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt. Und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Sterben. Ich sterbe nicht. Ich werde gestorben. Auch du wirst sterben. Du wirst gestorben. Das Tatwort sterben belügt uns. Wir tun es nicht. Nur einer tat es. Es ist so normal. Wer den ersten Schrei tut, tut auch den letzten Seufzer. Aber Christus hätte Nein sagen können, aber er sagte ja. Er tat's. Er sagte ja zu dieser Armut, zu diesem Herunterkommen zu uns, zu dieser Menschwerdung. Und er sagte ja zu seinem Tod am Kreuz. Und unser Christushymnus sagt, deshalb, weil er das alles auf sich genommen hat, wurde er erhöht und er bekam den Ehrentitel. Den Ehrentitel Herr, vielleicht auch diesen Ehrentitel Christus oder Messias, der Gesalbte. Jesus heißt der Retter, Gott rettet. Und vor diesem Namen werden sich einmal alle Knie beugen, alle im Himmel und auf der Erde. Sogar die Engel und die himmlischen Heerscharen, alle werden sich vor ihm beugen. Und da gehen wir drauf zu, auf dieses zweite Kommen Jesu. Er kommt wieder. Am zweiten Adventssonntag, da machen wir uns eigentlich immer wieder deutlich und aufmerksam darauf, dass wir unsere Häupter erheben können, weil sich unsere Erlösung naht. Dieser Christus, der gestorben, begraben und auferstanden ist, der sitzt jetzt zur Rechten Gottes und er wird kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten, wie es im Glaubensbekenntnis steht. Darauf warten wir, auf dieses zweite Kommen unseres Herrn. Und an Weihnachten erinnern wir uns an das erste. Und Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Licht. Leben ohne Licht ist unmöglich oder schlecht möglich. Wir feiern dieses Licht an Weihnachten, deshalb Weihnachtsbaum, Kerzen, Kerzenglanz. Dieser Herr, der das Licht der Welt ist, der ist ein Gott, der zu uns kommt, der dieses Licht in diese Welt bringt, in die Finsternis. Gott will Beziehung zu uns. Gott ist kein Gott, der irgendwo ganz weit draußen wohnt und ganz weit weg. So wie es im Humanismus geglaubt wurde. Da wurde mal gesagt, Gott hat zwar die Welt erschaffen, er hat so das Pendel angestoßen und dann hat er sich rausgezogen und jetzt guckt er zu, was so auf der Erde alles läuft. In den 90er Jahren, da gab es mal ein Lied in den Charts und da hatte ich mich zuerst ganz doll darüber gefreut. Das hatte Bette Midler gesungen, From a Distance. God is watching us from a distance. Und als ich das erste Mal hörte, dachte ich, ach wie schön, da wird mal endlich auch normal im Radio von Gott gesungen. Und als ich mir den Text genauer anguckte, dachte ich, oh, was malen die denn für ein Gottesbild vor uns? Da wird erzählt, dass die Welt wunderschön ist. Blaue Meere, weiße schneebedeckte Berge, grüne Wiesen, alles sieht wunderschön aus. Es gibt keine Kriege und keine Bomben, aus der Distanz betrachtet. God is watching us from a distance. Da sieht alles gut aus. Da ist Harmonie, da gibt's keine Feinde, da sehen sie alle aus wie Freunde. Wunderschön. Und Gott beobachtet alles aus einer Distanz. Von weit, weit weg. Meine Teenager haben mal früher gesagt, Gott heißt G-O-T-T. Guter Opa, total taub. Weit weg. Hat uns zwar geschaffen, aber er ist weg. Und so ist Gott nicht. Er macht den Schritt auf uns zu. Er kommt. Er nimmt alles auf sich. Er kennt Krankheit, Tod, Not. Und nicht nur vom Hörensagen und vom Beobachten. Er hat's durch. Er spricht nicht wie der Blinde von den Farben. Da berührt Gott die Erde und er lebt auf ihr, in Christus. Jesus sagt später, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und dieser Gott dient uns. Er wird unser Diener. Und er soll als Diener unser Vorbild sein. So sollen auch wir handeln. Der Christushymnus ist nochmal eingebettet in einen Vers. der davor steht, dass wir ihn uns zum Vorbild nehmen sollen. Und Jesus steht vor uns, vor unserer Tür, und er klopft an. Er könnte eintreten, er hat alle Macht. Er klopft an und sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und wir werden miteinander essen. Das steht in der Offenbarung 3, Vers 20. Und wir haben es vorhin gesungen, beim Lied, ich stehe in deiner Krippen hier. Ich darf dieses Kripplein sein und lasse ihn ein. Und er soll Herrscher und Herr in meinem Leben sein. Und wenn wir das tun, ihn einlassen in unser Leben, ihn Herr sein lassen in unserem Leben, dann wird's hell. Und dann werden wir selber zum Licht der Welt. Das sagt Jesus in der Bergpredigt. Ihr seid Salz der Erde und ihr seid Licht der Welt. Durch uns will er Menschen erreichen. Wir sollen seine Hände, seine Füße auf dieser Erde sein, um auf ihn hinzuweisen, bis er wiederkommt. Und Christus will uns heilen. Wir dürfen heute jetzt an Weihnachten uns dessen bewusst machen, wir feiern die Geburt Jesu. Christus ist da. Alle, ja, er wird Mensch. Er verlässt den Himmel, die höheren Sphären und kommt uns nah. Und er will in unserem Leben einkehren und Weihnacht machen. Wir haben gestern gehört, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Das ist die Botschaft der Engel. Euch ist heute der Heiland geboren. Freut euch daran, macht's euch wieder bewusst. Wir haben nochmal ein Lied ausgesucht, das habe ich mir auch gewünscht. Das lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. Das war mir früher immer ein bisschen, als Kind hatte ich da so auch ganz seltsame Vorstellungen, als da einmal steht, der Cherub steht nicht mehr vor dem Paradies und ich bin ja Schwäbin. Und da gibt's bei der Kehrschaufel und dem Kehrwisch, da dachte ich immer, Cherub, das ist jemand, der Straßen fegt. Na, ich dachte, der Straßenfeger steht nicht mehr vor dem Paradies, was soll das? Der Cherubim, der letztendlich von Gott davor gestellt wurde, um diesen Baum des Lebens letztendlich, ja, diesen Zugang abzuwehren, weil wir den Tod gewählt haben, weil wir die Trennung von Gott gewählt haben. Und das Lied, das wurde von einem Kantor aus dem Joachimstal im tschechischen Erzgebirge 1554 geschrieben. Und der schreibt es, als er eine ganz schwere Zeit durchmacht. Er hat viele Lieder geschrieben und der schreibt, dass sein Sohn, der war eigentlich ein sehr musikalischer Mensch und er dachte, er würde auch Kantor werden. Aber dieser Sohn wusste auch, Kantor bringt nicht viel Geld. Und dieser Sohn entschied sich dafür, lieber das schnelle Geld in den Silberminen zu machen im Erzgebirge. Er arbeitete also unter Tage. Und er verdiente sich schnelles Geld. Er kam zu Geld. Und als er genug hatte, machte er sich davon und ging in die Welt. Und er kam unter falsche Freunde. Erinnert so ein bisschen an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und der Christoph geriet auf die schiefe Bahn. Und der Vater, der war super traurig. Der dachte so oft an seinen Sohn. Und er betete bestimmt für ihn. Und er wurde aber so depressiv, dass er wirklich krank wurde darunter, unter der Trauer. Nikolaus Hermann, so hieß er, trauerte um seinen Sohn Christoph. 8 Jahre hörte er nichts von ihm. Und 8 Jahre schrieb er keine einzige Note und keinen einzigen Text. Und 8 Jahre waren vergangen und am Vorabend von Weihnachten, an Heiligabend, stand ein ausgemergelter, müder, junger Mann in der dunklen Gasse von Joachimstal vor dem Haus des Kantors. In den meisten Häusern war das Licht schon ausgegangen, nur der alte Kantor konnte noch nicht schlafen. Bei ihm brannte noch eine Lampe. Aber Christoph traute sich nicht reinzugehen. Er hatte Sehnsucht nach dem Vater, aber er traute sich nicht reinzugehen. Es verließ ihn der Mut. Als dann der Vater das Licht löschte, drehte sich der Sohn um und ging zu den Silberminen, den vertrauten Weg, den er früher oft gegangen war, als er noch gearbeitet hatte. Und er dachte, ich gehe in so einen Minenschacht, da ist es wärmer als draußen. Unter Tage ist es ja wärmer. Und er kam in den stillgelegten Schacht, der war durch eine Tür gesichert. Und da ging er rein. Und auf einmal hörte, wie die Tür zugeht. Die schlägt zu und leider war die von innen nicht zu öffnen. Jetzt war er gefangen. Es war dunkel, es war nicht eiskalt, aber bestimmt auch nicht so sehr warm. Und jetzt sagte er sich, ich bin verloren, hier komme ich nie mehr raus. Kein Mensch wird mich hören. Wer geht nachts in eine Silbermine? Und wo war Gott in dem Moment? Dann schlief er erschöpft und verzweifelt ein. Und am nächsten Tag, im Weihnachtsgottesdienst, wurde der Kantor gefragt, haben Sie eigentlich mal was von Ihrem Sohn gehört? Von Christoph. Der Kantor sagte, nee, seit 8 Jahren kein Ton. Ich hatte gedacht, ich hätte ihn gestern gesehen, meinte dieser Mensch. Und dieser Kantor dachte den ganzen Weihnachtsgottesdienst über an seinen Sohn. Und er sagte sich dann, wenn er den gesehen hat, wo ist er dann? Und der fragte diesen Mann nochmal und er sagte, ich sah ihn in Richtung Silberstollen gehen. Und der Vater sagte sich, dann gehen wir auch mal in Richtung Silberstollen. Sie gehen zu dem Stollen, rufen laut und der Sohn meldet sich. Ganz entkräftet. Er hatte wahrscheinlich schon oft gegen die Türe geschlagen. Und sie machten die Türe auf und da war er. Er lebte und hatte nur noch zu stammeln, die Tür war zu. Ich dachte, die geht nie mehr auf. Der Vater nahm ihn in die Arme und sagte zu ihm, komm, meine Tür steht für dich offen. Komm nach Hause. Und an dem Abend, an diesem Weihnachtsabend, dichtet er das Lied, lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. Die Tür ist offen. Christus ist die Tür. Er hat sie uns geöffnet. Er steht vor der Tür, ruft uns zu. Öffnet die Tür. Ich stehe vor eurer Tür. Und Weihnachten ist das große Angebot unseres Herrn Jesus Christus. Öffnet mir die Tür. Seid meine Krippe. Ich komme zu euch und dann wird Weihnachten. Freut euch und lobt. Nehmt Weihnachten im Herzen mit nach Hause. Das war unser Tag, das war uns auf unserem Flyer. Weihnachten nach Hause nehmen. Damit es Weihnachten auch bei anderen Menschen wird, wenn sie mit uns zu tun haben. Und jetzt lassen Sie uns das Lied singen. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich.